Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Wir haben ja eine sehr hohe Bildungsarmut hier und wir haben gleichzeitig den jüngsten Stadtteil in Deutschland. 36 Jahre ist der Altersdurchschnitt. Das zeigt, dass hier viel Potenzial ist, das aber nicht entwickelt werden kann.
Wir schulen Kinder ein, die tatsächlich nie einen Stift in der Hand hatten, die noch nie eine Schere in der Hand hatten, die auch nicht wissen, was das ist, wie man damit umgeht.
Was ich letztes Jahr ganz stark beobachtet habe, und das hat mir so Angst gemacht, die Kinder wissen gar nicht mehr, wie man spielt.
Hier kann man sehr viel Spaß haben, kochen, backen.
Dass wir hier Musik hören können, tanzen können und so. Also wir haben hier keine Langeweile.
Es gibt Familien, die sind super dankbar und wir schaffen es auch, dass die Kinder wirklich sehr gut Deutsch können, super fit in die Schule gehen. Und das ist sowas, was mich total freut. Und ich finde es traurig, dass Kinder so alleine gelassen werden.
Im Endeffekt durch die Bildung der Eltern oder die Teilhabe der Eltern ermöglichen wir natürlich dann auch wieder Teilhabe der Kinder.
Der Bildungserfolg in Deutschland hängt stark von der sozialen und finanziellen Lage der Eltern ab. Heißt, ein Kind aus armen und sozial schwachen Verhältnissen hat weniger Chancen auf einen guten Schulabschluss als ein Kind aus wohlhabenderen Schichten. Statistiken und Untersuchungen wie die PISA-Studie zeigen das seit langem. So richtig sichtbar und ja spürbar wird das aber erst vor Ort, in den sogenannten sozialen Brennpunkten unserer Republik. Dort, wo die Menschen ärmer, die Herkünfte vielfältiger, die Kriminalitätsraten höher und die Hoffnungen auf ein besseres Leben geringer sind als im Durchschnitt. Ich habe Duisburg-Hochfeld besucht, ein Stadtteil mit 18.000 Menschen, große Familien in kleinen Wohnungen, Neuzugewanderte, Alteingesessene. Die Bildungsarmut ist hoch hier, ebenso wie die Arbeitslosen- und Armutsquote. Aber ich bin auch auf große Hoffnungen gestoßen, auf fröhliche Kinder und Pädagogen, die alles versuchen, um den Jüngsten eine Chance zu geben. Damit herzlich willkommen zum Wochenendjournal. Mein Name ist Vivien Leue und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich bin an der Grundschule Brückenstraße in Duisburg-Hochfeld. Auf dem Schulhof vor mir sind weiße Container mit Fenstern und einer Tür zu einem Gebäude zusammengebaut. Hier werden Kurse für Vorschulkinder gegeben.
Der Kurs, das ist ein Flü-Kids-Kurs. Damals wurde der entwickelt, wenn die ganzen Flüchtlinge gekommen sind, dass die eine Möglichkeit haben, ihre Kinder betreut zu bekommen, während sie dann zum Beispiel in den Sprachkurs ging. Aber mittlerweile sind es keine Flüchtlingskinder mehr. Mittlerweile sind es wirklich alle Kinder, die keinen Kita-Platz kriegen, haben bei uns die Möglichkeit, den Kurs zu besuchen.
Delay Schettler von den DRK Bildungswerken Duisburg führt mich in den Containerbauten herum. Ein langer Flur mit Linoleumboden, niedrige Holzbänke, vor denen Kinderschuhe stehen und daneben hängen kleine Jacken an der Wand. Es ist Sommer, kurz vor den großen Ferien, und wir besuchen hier einen Kurs für Kinder, die nie einen Kindergartenplatz hatten. Deshalb sollen ihnen hier sozusagen Grundlagen vermittelt werden für einen erfolgreichen Schulstart.
Für 5-6-Jährige machen wir es an Schulen, meistens an den Schulen, wo die auch wohnen, damit die auch da die Schulen kennen, weil bei vielen unserer Eltern und Kinder, die Kinder waren noch nie woanders, immer bei den Eltern.
Delay Schettler zeigt durch eine offene Tür in einen Raum, der nach Kindergarten aussieht. Kleine Tische, Regale voller Spielzeug, bunte Teppiche auf dem Boden. Ich sehe 4 Kinder und 2 Erzieherinnen.
Also auch wenn es um 9 anfängt, wie Sie sehen, sind auch oft Kinder nicht da, weil die Eltern diverse Gründe haben, um nicht zu kommen. Oft ist der Grund, ein Kind ist krank, alle Kinder bleiben zu Hause.
In der Regel haben wir so 8 Kinder in der Gruppe. 8 bis 12 ist so, 12 ist so Maximum. Aber wenn die eben auch so unregelmäßig kommen, können wir dann auch noch mal ein bisschen höher gehen. Weil wir hier in Hochfeld viele Kinder haben, die keinen Kita-Platz haben.
Woran liegt das eigentlich? Es gibt ja einen Rechtsanspruch ab 3 Jahren.
Ja, solange es Kita-Plätze gibt, gibt es den Rechtsanspruch. Wenn aber keine Kita-Plätze vorhanden sind, dann eben nicht. Dann ist immer noch ein Grund, ob die Eltern arbeiten gehen oder nicht.
So, das heißt, guten Morgen. Wir wollten jetzt den Morgenkreis machen.
Okay. Eine Erzieherin unterbricht uns. Wir gehen in den Gruppenraum.
Guten Morgen. Habt ihr gut geschlafen?
3 Mädchen, Glitzerpullis, bunte Haarspangen und ein Junge, zurückgegeltes Haar, sitzen auf einer Bank. Die 5- und 6-jährigen Kinder wirken schüchtern, was vielleicht auch an mir und meinem Mikrofon liegt.
Wir winken uns zu. Guten Morgen, guten Morgen. Erst dich und dann du.
Und wie heißt du?
Guten Morgen, Alina.
Auch Mephis, Emidjan und Maya werden begrüßt.
Schön, dass du da bist, da bist, da bist. Schön, dass du da bist. Gatschi, gatschi, bum.
Die Kinder werfen jetzt abwechselnd einen weichen Schaumwürfel auf den Boden. Er zeigt verschiedene Farben.
Okay, wer kann helfen?
Rot.
Das ist rot? Nein, welche Farbe ist das hier? Das ist grün. Alle zusammen. Das ist grün. Okay, wir zählen. Wie zählen wir? 1, 2.
Es wird gezählt und gelobt, gesungen und gelacht und langsam tauen die Kinder auf. Jetzt zeigen die Erzieherinnen Tierkarten in die Runde.
Was ist das? Du machst jetzt auf Deutsch. Das ist Schmetterling. Jetzt alle zusammen. Schmetterling. Okay. Und was ist das?
Miau.
Ja, die macht Miau, aber was ist das?
Miau.
Miau, heißt das?
Bissicke.
Katze.
Katze.
Alle zusammen. Katze.
Die Lei Schettler und ich ziehen uns wieder in eine Ecke zurück.
Das wären jetzt Kinder, die zum Beispiel an der Schule in sogenannte Vorbereitungsklassen, um erstmal die Sprache zu lernen. So. Aber die wissen, es gibt eine Morgenrunde, es gibt Frühstückszeit, die können schon mal still sitzen bleiben. Das sind so Fähigkeiten, die sie ja normalerweise im Kindergarten lernen würden. Und man merkt es den Kindern an, die so einen Kurs nicht besucht haben.
Und von denen, die weder so einen Kurs, geschweige denn einen Kindergarten besucht haben, gibt es viele im Stadtviertel.
Es braucht mehr Plätze. Ich weiß, dann kommt das nächste Problem, es gibt keine Erzieherinnen und Erzieher. Also es mangelt an sehr viel und es trifft leider die ganz Kleinen hier.
So ein Schulvorbereitungskurs ist aber auch für die Eltern wichtig, erklärt mir Dilei Schettler.
Dann haben die Eltern zumindest schon mal gelernt, ich muss morgens, also das ist auch ganz oft Thema, ich muss morgens rechtzeitig aufstehen, ich muss mein Kind vorbereiten. Das Kind ist vorbereitet und schläft nicht bis 9:10. Das passiert nämlich auch, weil die abends relativ spät ins Bett gehen. Und dieser Gang schon mal zur Schule, das üben unsere Eltern dann. Ja, super. Danke.
Bitteschön.
Das ist Jennifer Poschen. Sie leitet seit 10 Jahren die Gemeinschaftsgrundschule am Hochfelder Markt. Ein Familiengrundschulzentrum. ein von Stiftungen gefördertes Projekt. Diese Schulen nehmen nicht nur die Kinder in den Blick, sondern die gesamte Familie. Die Überzeugung dahinter: starke Eltern, starke Kinder.
Ein Familiengrundschulzentrum ist eine Einrichtung, die im besten Fall von der Schwangerschaftsbegleitung bis hin zum Einstieg in das Berufsleben oder bis hin zum Abitur die Familien insgesamt begleitet und gesamt in den Fokus nimmt.
Wir sitzen in Ihrem Büro. Hohe Altbaudecken, zwei Schreibtische, von draußen Baulärm. Das Schulgebäude ist 100 Jahre alt und wird gerade erweitert. Es braucht mehr Räume für die vielfältigen Aufgaben hier.
In einem Stadtteil wie unserem ist es unabdingbar, dass die gesamte Familie mit beschult wird, wenn man so möchte, aber auch bespaßt wird, dass überhaupt erstmal ein Verständnis für die Wichtigkeit von Bildung entstehen kann und Schwellenängste, Berührungsängste gegenüber dem Gebäude, der Schule, der Institution abgebaut werden können.
Also wie werden dann manchmal Kinder auch eingeschult und was sind so die Grundsätze, die vielleicht fehlen?
Wir haben in der inklusiven Beschulung, das heißt, wir haben ja Kinder mit Behinderung und ohne Behinderung bei uns im Gebäude, haben wir aber zudem bei den Einschulungskindern ungefähr 50% der Kinder, die kein Deutsch sprechen können, beziehungsweise nur rudimentär und deren Eltern der deutschen Sprache auch nicht mächtig sind, beziehungsweise bei denen die Eltern selber eine Behinderung haben oder Analphabeten sind oder aber selber nie eine Schule besucht haben in ihrem Leben. Das erschwert natürlich die Beschulungssituation in Gänze. Dann macht es deutlicher, dass die Eltern selber Angst vor Schule haben, ein anderes Bildungsverständnis haben. Wenn das Kind seinen Namen selber schreiben kann und lesen kann, dann hat es ja schon eine gewisse Bildung, die die Eltern nicht haben. So verschieben sich dann die Grenzen. Und wenn man selber Angst vor der Institution Schule hat, dann kommt man auch nicht zu Elterngesprächen. Dann erhält man ganz viele Informationen nicht. Dann gehen den Kindern viele Möglichkeiten durch die Lappen und so geht die Schere der Bildungsungerechtigkeit immer weiter auf.
Das heißt, es gibt ja so diese Vorstellung davon, jedes Kind ist neugierig und will was lernen, aber wenn man dann sozusagen die ersten 6 Jahre das nicht ausleben konnte, aus welchen Gründen auch immer, ja, was bedeutet das ganz praktisch für die Lehrer und Lehrerinnen in der Klasse? Also
ich bin selber Mutter und kann daher bestätigen, dass Kinder von Natur aus selbstverständlich neugierig sind und die Welt entdecken wollen. Aber es scheint etwas zu geben, was man tun kann, um die Kinder aktiv davon abzuhalten. Wir schulen Kinder ein, die tatsächlich nie einen Stift in der Hand hatten, die noch nie eine Schere in der Hand hatten, die auch nicht wissen, was das ist, wie man damit umgeht. Thema Hygieneerziehung, die erstmal lernen müssen, wie man sich an- und auskleidet, wie man eine Toilette benutzt, was das ist. Natürlich auch viele Flüchtlingskinder, unterschiedlichster Couleur, traumatisierte Kinder, wo einfach diese angeborene Neugier ja, entweder aberzogen wurde oder auf anderen Wegen abhanden geraten ist. Also wirklich Kinder, die eigentlich nicht schulfähig sind, die aber auch keinen Kindergartenplatz haben. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, was tue ich mit diesen Kindern? Wenn man sich vorstellt, dass man im Schnitt 26 bis 28 Kinder alleine als eine erwachsene Person in einer Klasse sitzen hat, mit Behinderungsgraden unterschiedlichster Art und ohne deutsche Sprachkenntnisse, dann wird es schwierig. Man kann dem Kind dann in dem Fall auch nicht sagen, komm mal ein Bild, wenn wir das jetzt mal ganz weit runterbrechen wollen. Denn dieses Kind kann kein Bild malen, weil es noch niemals ein Bild gemalt hat und keinen Stift in der Hand hatte. Das sind dann die Gegebenheiten, mit denen wir arbeiten, mit einer großen Spannbreite. Denn natürlich haben wir auch Kinder, die das alles normal, wie man so schön sagt, können und beherrschen und gelernt haben. Und die Kinder auch, die schon lesen und schreiben können, wenn sie in die Schule kommen.
Quasi nicht zu schaffen.
Wir müssen es ja schaffen. Aber eine gute Bildung müsste anders aussehen.
Wie?
Mit viel mehr von allem. Niemand, der nicht hier vor Ort war und die Gegebenheiten gesehen hat, selber erlebt hat, kann sich vorstellen, wie es ist, hier zu arbeiten. Das ist in unserem gesellschaftlichen Denken nicht vorgesehen. Solange es noch die Haltung gibt wie, ja, es kann doch nicht sein, dass Kinder in einer deutschen Schule, in einer städtischen Schule sitzen, die kein Deutsch sprechen. Solange es diese Haltung und Denkweise gibt, wird sich auch das gesamte System nicht verändern können. Erst wenn man wirklich den Mut hat, vor Ort zu gehen, sich ein Bild zu machen und anzuerkennen, was wirklich Gegebenheiten sind, Erst dann kann man Schritt für Schritt diesen Prozess verstetigen. Und dann wird sich auch das Bewusstsein dafür verändern können, wie Kindheit in Deutschland heute auch sein kann.
Ich bin jetzt im Souterrain der Grundschule am Hochfelder Markt und hier steht am Ende eines langen Flures eine Tür auf. Menschen gehen raus und rein und ich höre lautes Stimmengewirr.
Das sind alles die Muttis, die für die anderen hier essen auf Tischen und so. Und dürfen sich natürlich auch gerne was nehmen oder einen Kaffee oder sonst was.
Gerne, das ist ja super.
Können Sie einfach vorne Bescheid sagen. Ja, hier ist immer relativ viel los. Ja.
Das ist Robin Simon. Er leitet das Familiengrundschulzentrum an dieser Grundschule. Das heißt, er koordiniert die verschiedenen Angebote für Kinder und Familien. Jeden Donnerstag gibt es hier ein offenes Café.
Also sind das alles Eltern?
Zum Großteil. Wir haben auch Lehrer dabei, die runterkommen. Wir haben Leute von der Gemeinde da, wir haben Leute vom kommunalen Integrationszentrum und so weiter. Die treffen halt irgendwie immer alle zusammen, Eltern und halt Professionen aus dem Stadtteil, ne? Dass man sich hier mal wirklich austauschen kann über, ne, was ist gerade eigentlich wichtig, was geht bei mir ab. Findet man eigentlich immer an irgendeinem Tisch den richtigen Ansprechpartner, das ist ganz schön.
Ich gehe zur Küchenzeile, vorbei an vollbesetzten runden Tischen. Ein großes Buffet ist aufgebaut. Gemüse, Gebäck, Baklava, Börek, Dips und Nudelsalat.
Kommen die mit der Kaffeemaschine nicht klar?
Ich wollte jetzt auch einen Kaffee, aber die machen jetzt.
Dann setze ich mich mit einem Kaffee und einem Teller voller Köstlichkeiten an einen der Tische. Zu Aisha Eislan und Ilknur Kaschkun, die das Elterncafé seit Jahren mitorganisiert.
Also wir haben klein angefangen. Es wird immer größer und größer und mehr. Und jetzt mache ich das schon seit 10 Jahren. Einmal die Woche. Hier wird immer alles mitgeteilt, was in der nächsten Woche stattfindet. Hier ist der Ort für alles.
Das ist wie ein Netzwerk. Man kann hier Kontakte knüpfen und man sich austauschen. Man findet immer eine Lehrkraft, die man ansprechen kann. Und man findet natürlich auch von anderen Institutionen immer Menschen hier, die man auch eventuell ansprechen kann. So wie mich zum Beispiel, die Lehrer wissen das.
Was machen Sie denn?
Ich kann den Eltern eben helfen, die Leistungen beziehen, Anträge auszufüllen. Ob es eine Klassenfahrt ist, ob Mittagessen für die Kinder, das zu bewilligen. Und da kann man den Eltern sehr gut behilflich sein. Und die wissen, dass sie mich zum Beispiel donnerstags immer hier finden und nehmen das auch in Anspruch.
Wenn die Eltern nicht Deutsch können und zum Amt gehen, kann man denen nicht helfen. Aber hier haben wir in jeder Sprache einen Dolmetscher. Wir finden immer einen, der die Sprache übersetzt. Deswegen, das ist dann leichter.
Darf ich einmal kurz eure Aufmerksamkeit haben? Das wäre super.
Robin Simon stellt sich an einen Tisch.
Erstmal habe ich hier was auf die Tische gelegt. Das Jobcenter kommt zu uns am 1. Juli und berät über Ausbildung und Weiterbildung und alles Mögliche. Das heißt, wenn ihr irgendjemanden kennt, der Interesse dran hätte, meine Telefonnummer und meine E-Mail stehen drauf. Einfach eine kurze Nachricht schreiben, falls jemand teilnehmen möchte. Kostenlos und wie gesagt, man muss nicht selber zum Jobcenter hinlaufen, sondern kann gerne zu uns kommen dafür.
Ich möchte jetzt noch einmal mit Robin Simon über seine Arbeit hier am Familiengrundschulzentrum sprechen. Dafür gehen wir in einen Raum schräg gegenüber.
Also im Familiengrundschulzentrum versuchen wir gerade auch die Familien zu greifen, auch interaktiv, dass die auch mitmachen, sich einbringen bei uns, eigene Ideen mit in die Schule bringen und versuchen das dann mit den Eltern umzusetzen. Also es geht natürlich viel um Bildung und Teilhabe. Und dass die Familien auch mal rauskommen aus dem Trott und auch gerade hier vor Ort dann an Angeboten teilnehmen, wo sie vielleicht dann nicht teilnehmen würden, wenn sie woanders stattfinden würden. Also es ist schon das Familienzentrum, ja, das Gebäude der Grundschule, was halt gebündelt Angebote der Partner im Stadtteil irgendwie präsentiert und dann als Angelpunkt für die Eltern im Stadtteil irgendwie fungiert, wo dann jeder natürlich willkommen ist, egal ob er auf dieser Schule ist oder nicht.
Wo liegen denn Ihrer Meinung nach so die größten Herausforderungen, jetzt vielleicht auch aus Kinder- und Familiensicht?
Also viele Herausforderungen sind halt, die Eltern hier vor Ort mit einzubinden. Die Kinder sind relativ einfach zu erreichen, da kann man ein Freizeitangebot machen und alle wollen mitmachen und so weiter. Und gerade über diese Freizeitangebote kann man die Eltern dann auch erreichen. Und dann ist es natürlich eine Herausforderung, die Eltern auch hier zu behalten. Aber im Endeffekt wollen wir natürlich Bildungsangebote, Beratungsangebote, Präventionsangebote für die Eltern möglichst zugänglich machen.
Wieso ist das denn überhaupt so wichtig, dass die Eltern da auch erreicht werden?
Ein großes Problem ist halt, dass viele Eltern sich halt abschotten. Wir haben ja sehr, sehr viel Zuwanderung aus Bulgarien, aus Rumänien, aus der Türkei, Afghanistan und so weiter. Also sehr vielseitig bei uns. Und ja, die Eltern sind dann natürlich auch gerne unter sich. Ne? Gerade wenn viele aus der Heimat und so weiter hier sind, dann neigt man dazu, natürlich sich seine Gruppe zu suchen. Und die Eltern halt praktisch in dieses deutsche, ich sag's mal in Anführungszeichen, System hier mit einzubeziehen, brauchen wir halt den Kontakt zu den Eltern. Und der fehlt halt an vielen Stellen. Und deswegen ist es so wichtig, die Eltern, denen auch so die Angst vor Schule zu nehmen, weil es meistens so diese Institutionen, da bringen wir die Kinder hin, aber wir wollen nichts damit zu tun haben. Und denen so ein bisschen auch die Angst zu nehmen, das ist so wichtig, um halt nachhaltig auch Bildung zu sichern.
Wie profitieren die Kinder dadurch, dass die Eltern eingebunden werden?
Die Kinder profitieren immer von den Eltern, sei es eine Hausaufgabenhilfe. Viele Eltern können ihren Kindern nicht bei den Hausaufgaben helfen. Wenn man die Eltern anleitet, wie wir das hier zum Beispiel in verschiedenen Kursen machen, wie mache ich denn richtig zu Hause mit meinen Kindern Hausaufgaben? Davon profitieren die Kinder natürlich schulisch, die Eltern profitieren davon. Und Freizeitangebote, den Eltern zu zeigen, was kann ich denn mit meinem Kind mal machen im Stadtteil oder rund um den Stadtteil, was kostengünstig oder kostenlos ist, dass die auch mal privat mit den Kindern dahin gehen können und so weiter. Im Endeffekt durch die Bildung der Eltern oder die Teilhabe der Eltern ermöglichen wir natürlich dann auch wieder Teilhabe der Kinder.
Ilona Mlinski leitet die Kita Schwedenheim. Hellblonde Haare, eine dunkle Brille, enge Jeans. Sie wirkt dynamisch und führt mich direkt herum in dem einstöckigen Bau. Er ist vor kurzem erst neu gebaut worden. Die Wände schmücken bunte Zeichnungen, von der Decke hängen Girlanden.
Hier sind zwei Ü3-Gruppen, also Kinder von 3 bis 6. Gibt es gemeinsames Mittagessen. Ja, 6 Gruppen.
Schön hell.
Ja, wir haben uns Mühe gegeben. Also wir hatten super tolle Architekten, die uns mit eingebunden haben in die Planung.
Wir gehen in einen Gruppenraum. Kinder sitzen an runden Tischen vor dampfenden Tellern. Durch die Fenster ist der große grüne Außenbereich zu sehen. Eine Rutsche, Sandkasten.
Die ganz kleinen sind hier. Also da haben wir Kinder vom 2. Lebensjahr bis zum 4. Genau.
Süß.
Da sind jeweils 20 Kinder in der Gruppe und jeweils 3 oder 2.
130 haben Sie gesagt,
haben Sie? Wir haben 130, genau.
Das ist ja schon auch große Kita.
Ja.
Und trotzdem gibt es nicht genug Plätze in Hochfeld?
Nein, absolut nicht. Also meine Warteliste ist so voll, muss ich Ihnen sagen. Da sind mindestens noch, also für dieses Jahr müsste ich noch mindestens bestimmt 52 Kinder aufnehmen. Können vielleicht noch mal hier in die Turnhalle reingehen?
Auf dem Turnhallenboden liegen Turnmatten. In Kisten sind Bälle und andere Sportspielzeuge. Es gibt eine Kletterwand. Von der Decke hängen Ringe.
Wow, für die Kinder ist das total klasse. Also ich freue mich auch, dass wir sowas auch bekommen haben. Das ist erst seit letztes Jahr. Aber für die Kinder, die wirklich keine Möglichkeit haben, sich draußen frei zu bewegen, wo die Eltern auch nichts mit den Kindern wirklich machen, dann haben wir solche Sachen hier und die Kinder können den ganzen Tag hier sich frei bewegen und solche Sachen nutzen.
So eine Kletterwand ist natürlich auch toll fürs Selbstbewusstsein allein.
Ja.
Koordination ohnehin.
Ja. Und dass sie das auch alleine nutzen können. Wir können hier Sachen dranhängen und die Kinder können mitentscheiden, was möchten wir heute machen. Und wir versuchen, dass die Kinder wirklich auch selbst Entscheidungen treffen können. Weil das wird ja den Kindern heutzutage auch so viel abgenommen. Das ist super traurig und ja, deshalb versuchen wir das hier ein bisschen anders zu machen. Und dass Kinder auch wenn sie geboren werden, sind halt schon Menschen, noch nicht so viele Synapsen und alles andere, das muss ja auch noch alles aufgebaut werden, aber dieses Sprechen mit den Kindern, ohne dass die ein Handy in die Hand gedrückt kriegen oder nur die Mama sehen am Handy, dass man mit Mimik und mit ganz Körper arbeitet und dass die Eltern das verstehen, dass es wichtig ist, dass man das von Anfang an macht. Ja, daran arbeiten wir und versuchen, die Eltern zu unterstützen.
Und sehen Sie dann auch Veränderungen?
Ja, das definitiv. Also Eltern, die da wirklich Lust drauf haben und auch gerne hier sind, da sieht man auch Veränderungen auf jeden Fall.
Wir gehen in das Büro von Ilona Mlinski.
Ja, also das ist auch ganz oft Thema bei uns im Team, wenn wir alle zusammensitzen, dass sich alles sehr verändert hat, so in den letzten 5 Jahren, dass die Eltern auch viel mehr Unterstützung und Begleitung brauchen. Bei uns ist es ja so, wir haben 30 verschiedene Nationen im Moment und da kommt nicht nur dieses Kulturelle dazu, sondern auch, dass die Eltern ja sehr jung teilweise sind und gar nicht wissen, wie so eine Kindererziehung funktioniert. Also die Kinder wissen gar nicht, wie zum Beispiel eine Gabel zum Mund geführt wird oder wie aus einem Glas getrunken wird oder dass die Kinder eigenständig zur Toilette gehen sollen und solche Sachen.
Ilona Mlinski stockt. Sie scheint zu überlegen, wie viel sie erzählen soll. Die Kinder liegen ihr am Herzen. Das betont sie immer wieder.
Früher war es so, die Kinder wurden eingewöhnt. Da ging es, sag ich mal, wenn es gut ging, war es in 4 Wochen durch. Da waren die Kinder eingewöhnt. Und dann konnten wir mit der pädagogischen Arbeit starten. Aber das ist jetzt überhaupt nicht. Kinder kommen total unregelmäßig. Die Eltern halten sich nicht an Absprachen. Die Kinder verstehen uns nicht. Kinder kennen überhaupt keine Regeln. Und was ich letztes Jahr ganz stark beobachtet habe, und das hat mir so Angst gemacht, die Kinder wissen gar nicht mehr, wie man spielt. Das heißt, so eine Puppenecke mit einem Kinderwagen ausgestattet und mit einer Puppe und ein paar Haushaltsutensilien, die Kinder wissen gar nicht, was sie damit machen sollen. Weil vorrangig zu Hause wird das Tablet rausgeholt, das Handy rausgeholt. Und das ist so das Einzige, was die Kinder so im Fokus haben. Und das sind so ein Spagat zwischen auch Kindern, die super fit sind, die wirklich neugierig sind. Das zu schaffen ist mega schwer.
Haben Sie die Kapazitäten dafür?
Nein. Haben wir nicht.
Was würden Sie sich denn wünschen, was sich im Stadtteil verändert?
Ja, was sich im Stadtteil verändert? Ich glaube, noch mehr Angebote für Eltern auf jeden Fall. Also für Mütter auf jeden Fall. Klar, das hat alles mit finanziellen Sachen zu tun, auch mit personellen Sachen. Ich würde mir wünschen, dass es mehr Angebote wie Sprachkurse für Muttis. Vielleicht noch mehr Angebote am Wochenende, dass die Eltern wirklich kostenlose Angebote nutzen können mit den Kindern. Weil die Familien, die sich halt finanziell sowas nicht leisten können, zum Beispiel wie ein Zoobesuch, das wäre super gut, dass sowas angeboten wird.
Ilona Mlinski zuckt mit den Schultern.
Ich muss sagen, ich bin aus Überzeugung hier, ich komme eigentlich aus Wesel, aber diese Einrichtung und die Eltern und auch das alles, was wir hier machen und leisten. Es gibt Familien, die sind super dankbar. Und wir schaffen es auch, dass die Kinder wirklich sehr gut Deutsch können, super fit in die Schule gehen. Und das ist sowas, was mich total freut. Und ich finde es traurig, dass Kinder so
ja, so alleine gelassen werden.
Jetzt kurz vor Wahlbeginn. Die Kinder haben gerade die letzten Plakate fertiggestellt. Alles hängt, alles ist bereit. Und ich denke, gleich können wir dann mit der Wahl soweit starten.
Ich bin am Blauen Haus, dem Jugendtreff in Duisburg-Hochfeld. Heute werden die Präsidenten gewählt. Was das ist, erklärt mir der Leiter des Blauen Hauses, Nikita Kreuzmann.
Die beiden gewählten Präsidenten, ein Junge und ein Mädchen, dürfen dann für knappe 3 Wochen hier regieren, walten und insgesamt eine Etatinhöhe von 500 Euro. Für ihre 3 Wochen einsetzen. Das Ganze ist dann aufgeteilt in einen Anteil für Ausflüge, der den Kindern immer besonders am Herzen liegt, und einen Anteil für Anschaffungen fürs Haus. Das kann ganz verschiedenes sein, Materialien, Bastelsachen, Sportsachen, aber auch so alltägliche Verschleißsachen, was eben den Kindern immer wieder fehlt. Das war in der Vergangenheit ganz oft eben sowas wie Leinwände, Acrylfarben, Basketbälle, Fußbälle, alles in die Richtung.
Wie alt sind die meistens so? Also was sind so die Altersgruppen, in denen die sich das dann auch selbst zutrauen?
Das Haus ist geöffnet für Kinder von 8 bis 17 Jahren. Kernzielgruppe der Besuchenden beläuft sich so eher 8 bis 12, 8 bis 13. Und genau in dem Alter haben wir auch die Präsidenten, die sich aufstellen lassen. Wir hatten schon 8-Jährige, wir haben 12, 13-Jährige. Das hängt ganz von den persönlichen Fähigkeiten und Interessen der Besuchenden ab.
Ja, bin ich ja mal gespannt.
Ich schaue mich hier draußen vor dem Bungalow um. Auf einer Tischtennisplatte aus Beton sitzen Kinder und lachen miteinander. Weiter hinten spielen andere gerade Fußball. Ein paar Mädchen spielen Fang.
Werden alle, die jetzt hier sind, auch gleich mitwählen? Also sind dann wirklich alle oder... Da kommt jemand. Hallo sagen.
Ein Junge stellt sich neben mich und tippt mich an.
Ja, gleich frage ich euch. Super gerne.
Darf ich auch mit dir hin?
Ja, auf jeden Fall.
Darf ich sagen, hallo?
Eine Frage noch stelle ich zu Ende und danach spreche ich mit euch. Ja, werden gleich alle mitwählen?
Alle, die möchten. Also Demokratie ist ja auf freiwilliger Basis. Jeder, der seine Stimme abgeben möchte, hat durchaus das Recht dazu. Wir protokollieren das Ganze, damit wir keine doppelten und Dreifachwähler dabei haben. Aber ansonsten kann jeder, der bei uns angemeldet ist, das ist so das einzige Hindernis, sich an der Wahl beteiligen.
Immer mehr Kinder kommen auf uns zu. Wir gehen ein paar Schritte in eine Ecke. Da ist es etwas ruhiger. Und hier erklärt mir Nikita Kreuzmann, dass die Kinder und Jugendlichen, die das Blaue Haus besuchen möchten, eine Art Anmeldeverfahren durchlaufen.
Jede Besucherin, jeder Besucher, die zu uns kommen möchte, bedarf eines Gesprächs. Das Gespräch geht ungefähr 20 Minuten und schildert so ein bisschen die Idee, die Konzeption des Hauses, aber auch ja, Möglichkeiten, Fehlverhalten und die Konsequenzen dessen. Das heißt, alle, die zu uns kommen, sind erstmal sehr penibel darüber aufgeklärt, was darf ich hier, was darf ich hier nicht und was passiert, wenn ich mich nicht daran halte.
Dann droht auch schon einmal der Ausschluss aus dem Blauen Haus. Für einen Tag oder wenn nötig eine Woche. Wir gehen zurück ins Getümmel.
Ja, jetzt kommst du.
Ich wende mich Sanel zu, dem Jungen, der mich eben angetippt hat. Er ist 11 Jahre alt und bewirbt sich auch um das Präsidentenamt.
Wie lange hast du gebraucht für dein Plakat?
2 Minuten.
Was steht denn da drauf? Willst du es mir mal zeigen drin? Kann ich es mir angucken? Okay.
Wir gehen durch einen großen Raum mit Sofas und allerlei Regalen in ein weiteres Zimmer, in dem mehrere Tische stehen. An einem sitzen Kinder und essen.
Guten Appetit hier.
An einem anderen spielen mehrere Mädchen und ein Junge gerade Jenga, ein Geschicklichkeitsspiel aus Holz. Dahinter hängen an der Wand bunte DIN A3 Plakate mit Fotos, Beschreibungen, Glitzeraufklebern.
Da ist mein Plakat. Da steht alles. Hier steht die Ausflüge, Schwimmen, Popolino, Blazy und so, Tiger Jump, Zoo und so.
In welcher Klasse bist du denn?
5.
Und wie oft kommst du hierher ins Blaue Haus?
Fast jeden Tag.
Was machst du denn hier so?
Das Spielen, mit Freunden rausgehen, hier, ja, normales Leben.
Gut, danke, na dann viel Glück gleich. Ist hier noch jemand, der sich gleich zur Wahl stellt? Du? Darf ich dich fragen, wie du heißt?
Elia.
Und wie alt bist du?
12.
Und warst du auch schon mal Präsident?
Mehrmals.
Was ist denn das Gute daran, hier Präsident oder Präsidentin zu sein?
Das Gute ist, man kann Leute helfen, die gerade Schwierigkeiten haben, die gerade sich nichts leisten können. Und wenn die mir sagen, was sie haben wollen, dann kaufe ich es halt.
Das ist aber nett.
Ich und meine Schwester waren letztes Mal Präsidentin.
Die drei Mädchen am Tisch stellen sich auch zur Wahl. Svetalina, Chanay und Meray. Zwei waren schon einmal Präsidentin.
Also mein bester Moment als Präsidentin war, dass ich hier sehr viel erleben konnte und dass ich auch den anderen Kindern die Möglichkeit gegeben habe, also für Material zu besorgen. Und ja, das macht einfach Spaß. Und anderen die Wünsche zu erfüllen, macht auch Spaß, nicht nur mir.
Bei mir, dass wir Ausflüge machen, dass wir Spiele kaufen, dass wir Kinder helfen oder so.
Warum seid ihr hier im Blauen Haus? Was findet ihr gut hier dran?
Weil wir können hier alles, also wir können hier kochen, wir können mit Freundinnen spielen.
Also hier kann man sehr viel Spaß haben. Weil hier kann man sehr viel spielen, kochen, backen. Und das Beste hier ist, also für mich, man kann neue Kinder kennen und neue Freunde kennen.
Dass wir hier Musik hören können, tanzen können und so und viele Möglichkeiten haben, etwas zu machen. Also wir haben hier keine Langeweile.
Genau, die Box, die holt der Nesho gerade.
Jetzt beginnt die Wahl.
Dann müsst ihr jetzt ein bisschen Werbung machen, dass die Wahl jetzt begonnen hat, dass die Kinder einmal zu Simon kommen und sich einfach...
Leute!
Das wird so nicht streng. Genau, okay. Weiterhalten, einzeln.
So, Alena, ich gebe dir schon mal einen Wahlzettel. Du kreuzt ein Mädchen und einen Jungen an. Man darf sich auch selber wählen. Das machen die in den großen Parteien nämlich auch.
So. Was ist das?
Der Wahlzettel, du stehst doch zur Wahl, du willst doch Präsidentin sein. Dann brauchst du Stimmen, unter anderem deine.
Darf ich auch eine Stimme bitte?
Also was wir hier versuchen, ist im Prinzip eine Form der Alltagsbildung. Wir haben in der Form keinen direkten Bildungsauftrag, wie das an Schulen gesehen ist. Die Kinder und Jugendlichen, die uns besuchen kommen, lernen vieles nebenher, sei es beim Kochen, bei Planungen, bei dem Tagesgeschäft. Die Jugendlichen kommen hier hin und haben Schwierigkeiten beim Papierkram, Bewerbungen. So, und das sind eben die ganz vielen kleinen Alltagsimpulse, die hier gesetzt werden, wodurch Bildung ja, alltagsnah auch erfahren werden kann.
Das war mega, oder? Applaus für die Tanzgruppe. Okay, und jetzt geht das weiter. Und zwar da vorne sind Trommeln aufgebaut. Und da könnt ihr jetzt die Samba AG der Globus Gesamtschule hören mit einer Trommel-Performance. Geht mal gucken.
Auf dem Hochfelder Markt, einem großen Platz aus Beton mit ein paar Bäumen und Sitzgelegenheiten, findet ein Talentfest statt. Mehrere Bildungsträger und das Stadtteilbüro haben Familien dazu eingeladen. Überall stehen weiße Zelte, in denen Kinder und Jugendliche an langen Tischen malen, basteln, Pflanzen umtopfen oder sich über Angebote im Stadtteil und künftige Berufe informieren. Kleine Kinder laufen mit ihren Müttern umher, Jugendliche in Gruppen und ich sehe Erwachsene, die die jungen Menschen ansprechen und mit ihnen lachen.
Was sammelst du denn da?
Ich spreche ein Mädchen im Grundschulalter an. Sie guckt mich mit großen Augen an. Die jugendlichen Mädchen hinter dem Tisch antworten für sie.
Stempel. Stempel, dann kriegst du am Ende, wenn das voll ist, ein kleines Geschenk.
Schön, und die Stempel bedeuten, dass man an verschiedenen Ständen
genau,
war?
Genau, dass wir überall waren, ein bisschen gespielt haben.
Wo seid ihr her? Seid ihr noch in der Schule oder schon?
Ja, noch in der Schule. Wir gehen in die 12. Klasse.
Ah, okay. Hier Globus Gesamtschule?
Ja, Globus Gesamtschule.
Was verteilt ihr denn?
Lunchpakete für Kinder.
Die Jugendliche zeigt mir die braunen Brottüten, die sie gut gefüllt an die Kinder ausgibt.
Heute ist ja Talentfest. Was wünscht ihr euch denn für eure Zukunft?
Viel Glück und
dass alle gesund sind.
Genau, viel Erfolg auch.
Ja.
Ich frage die Jugendlichen, ob sie schon wissen, was sie nach der Schule machen wollen.
Ich hatte vor, Medizin zu studieren.
Bei mir, ich weiß noch nicht ganz genau.
Eine schwierige Frage für manche Jugendliche, zugegeben. Aber das interessiert mich hier auf dem Talentfest. Wie denken die Kinder und Jugendlichen über ihre Zukunft nach? Was wünschen sie sich?
Dass ich eine schöne so Doktor werde vielleicht.
Polizist.
So irgendwas. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen.
Was muss man denn dafür machen?
Abitur. Viel lernen.
Lernen. Ja. Macht ihr das?
Nein.
Ja. Welche Klasse seid ihr denn?
Ich bin 8.
Ich bin 7.
Ich gehe in der 8.
Der Junge verbessert sich. Er ist nicht 8, sondern er geht in die 8. Das richtige Verb. Das scheint ihm hier wichtig. Er schaut mich an, ob ich es auch gemerkt habe.
Ja, du gehst in die 8.
Danke.
Spaß noch.
Ciao.
Danke, ciao. Darf ich mal fragen, was hier gemacht wird?
Oh. Wir machen Tattoos.
Was wünscht ihr euch denn? Was habt ihr für Talente? Was wünscht ihr euch so für die Zukunft?
Ich wünsche mir, dass ich Doktor werde.
Am Stand neben den Tattoos steht eine Mutter, die den Ranzen ihres Sohnes trägt. 7 Jahre alt ist er.
Was wünschen Sie sich denn so für Ihren Sohn, für die Zukunft?
Nicht so alles schnell zu machen im Leben, also langsamer, weil der ist so schnell immer.
Viele Mütter, die ich anspreche, wollen nichts ins Mikrofon sagen.
Ich bin nur vom Radio, ich habe keine Kamera.
Okay.
Was habt ihr denn für Talente?
Ich kann tanzen.
Ja, keine Ahnung.
Was wäre ein guter Weg die nächsten Jahre?
Nicht Schulschwänzen.
Ja, nicht Schulschwänzen.
Aber die Schwänze.
Ich habe nicht.
Ich will weiter. 13 zu machen.
In der Zukunft will ich mal Kfz-Mechaniker werden und eine eigene Kfz-Werkstatt haben.
Ich werde Friseur, sogar Chef werde ich.
An einem Stand treffe ich auf den Schulleiter der Globus Gesamtschule, Fabian Theiß. Was wünscht er sich für seine Schüler und Schülerinnen?
Also mein Wunsch ist der, dass natürlich Anschlüsse und Übergänge nach der Schule auch gewährleistet sind. Und da haben wir halt noch große Baustellen, ja, diese Übergänge etwas leichter zu gestalten, ja, da auch mehr Schnittstellen herzustellen. Also zwischen Betrieben letztlich und unseren Schülerinnen und Schülern und den Potenzialen, die haben.
Es ist schon enorm, wie viele Jugendliche wir sozusagen irgendwie verlieren. Manchmal ja auch im Schulsystem, aber dann auch im Übergang. Und wir brauchen ja so viele Menschen im Arbeitsmarkt.
Ja, ich würd's nicht unterschreiben. Also ich würde die Aussage nicht unterschreiben, dass wir so viele verlieren. Wir haben sehr viele in der Warteschleife. Und ich glaube, diese Warteschleife kann man kürzer gestalten. Wenn wir uns das angucken, ich habe mich vor ein paar Monaten mit meiner ersten Klasse getroffen. Die sind jetzt alle Mitte 30. Und auch diejenigen, wo ich wirklich allergrößte Zweifel hatte, dass aus denen was wird und dass sie wirklich ihren Weg gehen, die sind wirklich gut versorgt. Und die sind ihren Weg gegangen, auch mit Schleifen, mit Umwegen. Darüber müssen wir reden, ob man die verkürzen kann. Aber ich würde es gar nicht so negativ sehen, also dass so viele im System verloren gehen.
Auch Ibrahim Yetim ist hier. Er engagiert sich für den Stadtteil, ist Chef der urbanen Zukunft Ruhr, einem Projekt, das die Lebensqualität der Menschen speziell in Hochfeld verbessern möchte.
Ich würde mich freuen, wenn es den Jugendlichen hier den allermeisten gelingen würde, erstmal in der Schule mitzukommen und die Schule als nicht nur als Belastung zu sehen, sondern auch so anstrengend es ist, auch daraus was zu machen, damit sie hinterher auch eine Perspektive für sich entwickeln können. Ob es eine Ausbildung ist oder vielleicht sogar auch ein Studium. Also das würde mich sehr freuen, wenn wir es auch mit so einem Fest wie heute schaffen, dass sie Berufe kennenlernen, die vielleicht für sie spannend sind und auch erreichbar sind.
Sie sind ja hier viel im Stadtteil unterwegs. Wie viel Potenzial gibt es eigentlich, was Jahr für Jahr nicht ausgeschöpft wird?
Wir haben ja eine sehr hohe Bildungsarmut hier. Viele Jugendliche, die keinen guten Schulabschluss haben oder einen schlechten oder gar keinen haben, Und wir haben gleichzeitig den jüngsten Stadtteil in Deutschland. 36 Jahre ist der Altersdurchschnitt. Das zeigt, dass hier viel Potenzial ist, das aber nicht entwickelt werden kann. Warum auch immer nicht entwickelt werden kann. Und das ist etwas, was wir eigentlich fördern müssen, dass diese Potenziale sich entwickeln, weil wir brauchen sie ja.
Bildungsgerechtigkeit. Kindern im Brennpunkt eine Chance geben. Das war das Thema im Wochenendjournal. Mein Name ist Vivien Leue und ich bedanke mich fürs Zuhören.